Free FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die 14. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall im Ulmer Stadtteil Söflingen. Die beiden wurden von ihrem Chef Dr. Roth beauftragt, den Schwiegervater des Verstorbenen zu vernehmen. Der Herr Apotheker hatte nur Schlechtes über seinen Schwiegersohn zu sagen, konnte es dennoch nicht fassen, dass man ihm einen Mord zutraute.
Es war gegen 4 Uhr, als Federle schwungvoll für Kiki die Eingangstüre zu ihrer Dienststelle aufriss. Danke, Herr Federle. Er konnte es einfach nicht lassen. Aber Kiki war nach dem Erlebnis mit einem solchen Mann wie dem schreienden Apotheker dankbar für einen, der sich entschieden besser aufführte. Und Spaß konnte man anscheinend auch mit diesem Fritz haben. Manni und Susi kamen ihnen eilig auf der Treppe entgegen. Schaut auf die Infotafel. Um 18 Uhr ist Besprechung. Hat sich anscheinend etwas Neues ergeben. Wir müssen noch mal weg, rief Suse im Vorbeigehen. Da war es also nichts mit dem Feierabend. Auch nichts weiter schlimm. Na, wenigstens gab es Neuigkeiten und der Fall kam voran. Jetzt also zuerst noch den Bericht über die Ergebnisse ihrer heutigen Recherchen. Während sie ihn in Federles Büro gemeinsam verfassten, mussten sie immer wieder grinsen. Sie waren sich nicht einig, wer ihnen jetzt lieber gewesen war, der trockene Stadtrat oder der hitzige Apotheker. Kiki war eindeutig für Herrn Riedle. Er hatte so einen hohen Unterhaltungswert, ich könnte jetzt noch lachen, wenn ich an diese Vorstellung denke. Und wie er uns hinausgeschmissen hat, das war einmalig. Der Bericht ging an Dr. Roth. Ihr flotter Praktikant Herr Wind würde ihn wahrscheinlich schon ausgedruckt zur Besprechung mitbringen. Sein Spitzname Wind passte irgendwie zu diesem großen, schlaksigen, überdünnen jungen Mann, der nie Zeit hatte, aber alles sofort und immer pünktlich erledigte. Aber wie man in der heutigen Zeit, wo die Kevins und Robins und Samuels und Raphaels die Erde bevölkerten, ein Kind noch Alfons nennen konnte? Der war wirklich gestraft mit seinem Alfons und dann noch Abele dazu. Oh je, da konnte er froh sein, dass er bei ihnen der Herr Wind oder einfach nur der Wind war. Kiki nannte ihn bei sich nur den Windhund, weil er sich sowohl mit seinem Aussehen als auch durch seine stürmische Art an einen solchen erinnerte. Alfons, einen solchen Namen würden Eltern in Berlin ihrem Sohn schon lange nicht mehr geben, war sich Kiki sicher. Da schlug doch einmal mehr das ländliche Oberschwaben durch. Sind Sie da nicht ein bisschen überheblich, liebe Frau Kiki? Nicht jeder kann einen so schönen Namen haben wie Sie, dämpfte Federle sie, dem sie auf dem Weg zum Besprechungsraum ihre Überlegungen mitteilte. Ich zum Beispiel heiße Fritz und dieser Name ist auch etwas ungewöhnlich. Ja, das wollte ich Sie schon lange einmal fragen, wie Sie zu diesem IE und Z gekommen sind. Normalerweise heißen Männer einfach Fritz und basta. Das würde ich Ihnen gerne einmal erklären, aber nicht jetzt und nicht hier. Leider haben Sie ja nie Zeit, mit mir mal auf ein Bier zu gehen, flüsterte Federle ihr noch zu, bevor Dr. Roth die Sitzung Punkt 18 Uhr eröffnete. Die Kollegen hatten alle Platz genommen und Alfons, also Herr Wind, begann, neue Fotos an die Wand zu pinnen. Berichte wurden herumgereicht und rasch überflogen. Der Ermittlungsleiter entschuldigte sich zunächst, dass er sie um ihren Feierabend bringe, aber er wolle sie unbedingt schon heute Abend auf den neuesten Stand bringen. Die Fotos zeigten es. Die Kleidung des Toten war gefunden worden. nachdem die Suche zunächst in der näheren Umgebung des Tatortes ergebnislos verlaufen sei, habe am frühen Nachmittag, kurz nach ihrer Besprechung, diese Frau aus Söflingen, diese Frau Zimmermann, angerufen. Sie gab sich als Zeugin aus und nachdem sie unbedingt nur mit dem Einsatzleiter sprechen wollte, habe er eben selbst das Gespräch mit ihr geführt. Bei dem Namen Zimmermann war Kiki zusammengezuckt. Was hatte die schon wieder zu melden? Auch Herr Roth dachte offenbar noch an den Zusammenhang Söflingen, Kiki, Zimmermann, Bader, Geliebte und warf Kiki einen amüsierten Blick zu. Ja, also, die Idee dieser Frau war nicht schlecht. Und so haben wir die Kleidercontainer in der Umgebung in Angriff genommen. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass Herr Aberle für den Nachmittag schon die Firma Knüll bestellt hatte, die diese Behälter öffnen kann. Dass wir schon selbst auf die Idee gekommen waren, habe ich Ihrer Vermieterin natürlich nicht gesagt, nachdem sie sich so freute, dass sie uns und ich denke vor allem Ihnen, Frau Wunder, bei den Ermittlungen behilflich sein konnte. Kollege Albers berichtete dann ausführlich und, wie Kiki fand, ziemlich langatmig, wie er und ein weiterer Kollege die verdächtigen Kleider gefunden hatten. Wie nicht anders zu erwarten, hatten sich die Kleidungsstücke natürlich nicht in einem richtigen Kleidersack befunden, sondern waren lose in den Blechgehälter gestopft worden. Allerdings waren sie zusammengeknüllt und blutig gewesen, sodass es keinen Zweifel geben konnte, dass es die Kleider des Toten waren. Die Spurensicherung hatte dann die Sachen mitgenommen und den Container untersucht. Leider waren in der näheren Umgebung keinerlei Spuren auszumachen und was vorhanden gewesen sein könnte, war durch ihre Aktion verwischt worden. Aber sie hatten ja nicht sicher wissen können, dass gerade in diesem Behälter die Kleider versteckt waren. Nach diesen weitschweifigen Ausführungen des Kollegen Albers begann Dr. Roth mit den Anwesenden, die Fotos im Detail durchzusprechen. Sie sahen eine leichte, hellgelbe Sommerjacke, eine helle Hose, ein blaues T-Shirt, Unterwäsche, ein paar gemusterte Strümpfe, alles zu einem Packen zusammengeknüllt und ein paar schwarze, elegante Schnürschuhe. Die Frau des Toten lag noch im Krankenhaus, aber die Tochter war bereit, die Kleidungsstücke zu identifizieren. Es handelt sich offensichtlich um seine Sachen. Die Untersuchungen laufen und werden diese Tatsachen bestätigen, informierte sie Dr. Roth. An der Kleidung hat er aber nicht gespart. Ich denke, der war pleite, konnte Federle sich nicht verkneifen. Insolvent heißt das heutzutage. Das ist ein feiner Unterschied, Herr Kollege. Und weshalb ein insolventer Unternehmer seine teuren Sachen nicht auftragen soll, das müssen Sie mir erst mal erklären. Ist ja schon gut. Ich ziehe meine Wortmeldung zurück. Aber warum der oder die Täter, Täterinnen können wir ja, wie es scheint, ausschließen, warum sie den Toten ausgezogen haben, bevor sie ihn dann in den Bach schmissen, will mir einfach nicht in den Kopf. Damit hatte Federle bei den Kollegen eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Die unterschiedlichsten Vermutungen wurden geäußert. Am Ende war es Manni, der das Gespräch auf den Punkt brachte. Nachdem wir nichts Genaues wissen, denke ich, liegen wir mit unserer Vermutung richtig, dass die Täter zunächst etwas anderes mit ihm vorhatten und eine Identifizierung unbedingt vermeiden wollten. Deshalb die Nacktheit. Was trotz intensiver Suche weiterhin fehlte, waren die persönlichen Dinge des Toten. Geldbörse oder Brieftasche, Schlüsselbund und andere Dinge, die ein Mann so mit sich herumtrug. Schade, dass wir das bis jetzt nicht gefunden haben, aber die Identität steht ja jetzt fest, gab Kiki zu bedenken. Wenn die Täter diese wichtigen Dinge nicht zurückgelassen haben, könnten sie für uns doch zu einer Spur werden. Falls sie irgendwo entsorgen und sie gefunden werden, pflichtete ihr Suse bei. Ich würde in so einem Falle die Sachen auf keinen Fall wegwerfen. Und zu Hause entdeckt sie dann deinen Mann oder im Büro zieht die Sekretärin eine Schublade auf und siehe da, da liegen ja fremde Papiere herum. Federle sah schon die entscheidende Meldung vor sich und schon ist der Fall gelöst. Im Augenblick möchte ich diese Sitzung beenden. Ich wünsche uns allen einen schönen Feierabend. Lassen Sie sich das Gesagte noch einmal durch den Kopf gehen. Wir sprechen uns morgen früh wieder um 9. Dann gehen wir auch Ihre Berichte durch. Bis morgen dann. Damit raffte Dr. Roth die vor ihm liegenden Papiere zusammen und verschwand eilends. Wissen Sie was? Sagte Federle im Aufstehen zu Kiki, wenn schon kein Bierchen, dann fahre ich halt noch ein bisschen mit Ihnen mit dem Rad mit, Richtung Söflingen. Heute war ein Tag mit wenig Bewegung. Kiki konnte es ihm nicht verwehren. Auf ihre Nachfrage erfuhr sie, dass er genau in der entgegengesetzten Richtung wohnte, und zwar in der Innenstadt. Er habe sich eine Wohnung gekauft in der Hahnengasse, auf dem Kreuz, wie das Viertel genannt wurde. Das war ein vor kurzem erst sanierter Stadtteil, der relativ ruhig und doch ziemlich zentral lag. Schön sei es da, sie müsse ihn halt einmal besuchen. Er habe auch einen kleinen Garten bzw. einen schönen Innenhof. Außerdem habe er es von dort aus nicht sehr weit zur Donau. Er könne die Gasse abwärts fahren und schon sei er auf dem Donauradweg. Das sei ein großer Vorteil, wenn man, wie er, ein Radfanatiker sei. Wahrscheinlich erwartete er jetzt eine Einladung ihrerseits, aber das kam überhaupt nicht in Frage. Sie hatte Hunger und wollte nur noch nach Hause und ihre Ruhe haben. So, so, musste sie denken, als sie dieses Mal auf seinen Vorschlag hin den Donauweg Richtung Weststadt fuhren. Der Herr Kollege kann sich also schon eine Wohnung leisten. Woher der wohl das Geld hat? Sie konnte an so etwas wirklich nicht denken. Außerdem wollte sie sich auch noch keineswegs festlegen. Erst mal schauen, wo es ihr gefiel. Ob sie in Ulm bleiben würde, war noch nicht ausgemacht. Diese erste Zeit war nicht schlecht gewesen und die Kollegen waren auch nicht übel. Der jetzt vor ihr fuhr, auch nicht. Sie musste sich eingestehen, dass sich ihre anfängliche Abneigung gegen Federle doch ziemlich gelegt hatte. Gut sah er heute aus. Er sah eigentlich immer gut aus. Am Donauturm zweigten sie ab und fuhren an der Donaubastion entlang in die Schillerstraße hinein. Diese riesigen alten Gebäude waren ja auch etwas Merkwürdiges, mitten in der Stadt gelegen. Sie waren wohl zu militärischen Zwecken gebaut worden. Federle kannte sich hier aus. Er sei hin und wieder hier in der Disco, ließ er sie wissen. Er schwenkte in den Innenhof auf einen großen Parkplatz ein und zeigte Kiki eine Stele, auf der die Geschichte des Bauwerks aufgeführt war. Das sind aber nicht die bewussten Stelen, von denen im Zusammenhang mit der Günstlingswirtschaft die Rede war, erkundigte Kiki sich bei Federle. Nein, nein, Federle musste lachen. Das hier sind Informationen ohne jedes Hightech. Und diese Stelen stehen seit kurzem überall an diesen alten Mauern. Und das auch noch in 20 Jahren, das kann ich Ihnen versichern. Im ersten und zweiten Stockwerk dieses wirklich imposanten Baues sei ein Museum untergebracht. Die Renovierung des Gebäudes habe sich das Land vor einigen Jahren viele Millionen kosten lassen. Aber es sei auch schön geworden und werde im zweiten Stock kulturell genutzt. Ein kleines Theater mit angeschlossenem Kindertheater werde dort seit über 2 Jahrzehnten betrieben. Und ein türkisches Theater auch. Außerdem gäbe es dort, so viel er wisse, eine Medienwerkstatt für Jugendliche und auch einige kleine Ateliers für Künstlerinnen. Federle konnte es nicht lassen. Er wollte sie partout in das an der Ecke liegende Restaurant Schillergarten locken. Das wird seit Jahren von Türken, genauer von zwei deutsch-türkischen Gastwirten geführt. Nette Leute, da können sie gut essen und ganz schön sitzen. Vor allem, wenn es im Sommer heiß ist. Es gibt eine Sommerlaube, wie sie das nennen, im Hof. Wahrscheinlich ist sie schon geöffnet, aber bei den Temperaturen heute sitzen wir wohl besser drinnen. Kiki hatte noch keinen Hunger. Sie ging einfach nicht darauf ein und so fuhren sie weiter zum Umsteigebahnhof Ehinger Tor und gelangten über den Hof des Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasiums auf den Radweg in die Wörthstraße. Und da passierte es. Aus einer schmalen Seitenstraße fuhr ein Auto viel zu schnell auf den Radweg zu. Durch die Häuser rechts und links konnte die Fahrerin zu wenig sehen und erfasste Federle direkt von vorne. Zum Glück war sie nicht schnell gefahren. Sie hielt mit einem heftigen Ruck an und auch Kiki konnte noch bremsen. Aber Federle, der als erster fuhr, wurde noch mit der Wagenschnauze angestoßen und stürzte in hohem Bogen vom Rad. Erschrocken schrie Kiki auf. Sie stieg hastig vom Rad und beugte sich über Federle. Da lag er vor ihr auf dem Rücken mit geschlossenen Augen. Irgendwie schien er ihr sehr blass zu sein. Kiki wusste im Augenblick nicht, was sie tun sollte. »Herr Federle, hören Sie mich!« rief sie drängend. »Können Sie mich hören?« Kiki rüttelte ihn etwas am Oberkörper und beugte sich dicht zu ihm, um seinen Atem zu kontrollieren. »Sagen Sie doch endlich Fritz zu mir«, kam es da von ihm mit leiser Stimme. Und dann nahm dieser Mensch doch einfach ihren Kopf, zog sie noch näher zu sich heran und küsste sie mitten auf den Mund. Kiki war so überrascht, dass sie keinen Gedanken darauf verwendete, sich zu wehren. Alles hatte sie erwartet. Gebrochene Glieder, Tod oder Gehirnerschütterung, alles, nur das nicht. »Gott sei Dank«, hörte sie da eine Stimme über sich, »Gott sei Dank, dann kann es ja nicht gar zu schlimm sein, wenn ihr Mann sie schon wieder küssen kann.« Kiki stand völlig verwirrt auf und sah auf Federle hinunter, der mit einem Lächeln antwortete, »Ein Kuss ist immer noch das beste Heilmittel.« Langsam stand er auf, klopfte sich ab, schüttelte sich, sah Kiki lächelnd an und flötete übertrieben liebenswürdig, »Danke, liebe Kiki, Sie haben mir das Leben gerettet.« Dann hob er sein Rad auf und untersuchte es genau. Die Autofahrerin, eine kleine, stämmige Frau in den 40ern, entschuldigte sich vielmals, sowohl für ihr Fahrverhalten als auch dafür, dass sie die beiden wohl fälschlicherweise zu einem Ehepaar gemacht hatte. Kiki hatte es die Sprache verschlagen. Sie enthielt sich jeden Kommentars. Federle hatte nichts gegen das Ehepaar einzuwenden, wie er schmunzelnd sagte. Nach dem Feststand, dass alles okay war, wie er feststellte, bei ihm selbst und auch am Fahrrad, und Federle die Adresse der Frau bekommen hatte, ließen sie diese weiterfahren. Sie arbeitete als Pflegekraft bei einem privaten Pflegedienst namens Daheim und wie inzwischen allgemein bekannt war, hatten es diese Pflegekräfte nicht leicht, ihre vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zeiten einzuhalten. Deshalb auch das etwas zu hohe Tempo beim Einbiegen, wie die Frau erklärte und sich noch einmal entschuldigte. »Vielleicht möchten Sie jetzt doch umkehren«, fragte Kiki Federle unsicher, als die Frau verschwunden war. »Liebe Kiki, es war mir ernst vorher. Können wir nicht endlich du sagen? Ich finde, nach einem Kuss kann man doch unmöglich beim Sie bleiben. Was denkst du?« »Ich habe doch nicht Sie geküsst, sondern Sie mich und ohne mich überhaupt zu fragen«, protestierte Kiki nun doch. »Gut, gut, lassen wir den Kuss beiseite. Reden wir vom Du. Da wäre ich fürs Erste schon zufrieden.« Federle grinste Kiki so unverschämt an, dass sie auch lachen musste. »Also gut, vergessen wir den Kuss und gehen wir zum Du über, von mir aus.« Natürlich machte Federle den Vorschlag, das Du zu besiegeln Ob bei ihm oder bei ihr, sei ihm egal. Bei ihr seien sie aber doch im Moment näher dran. Da hatte er sich aber geschnitten. Kiki dachte nicht daran, den unverschämten Kerl auch noch zu sich nach Hause mitzunehmen. Leider, leider geht das heute bei mir auf keinen Fall, wimmelte sie ihn ab. Und da wir jetzt schon fast in Zöflingen sind, wäre es blöd, zu ihnen zu radeln. Da es fast um die Ecke war, einigten sie sich aufs La Mancha und aßen mit gutem Appetit dort eine kleine Pizza. Federle wollte mit dem Glas Rotwein unbedingt mit ihr Bruderschaft trinken. Na ja, musste Kiki denken, das mit dem Bruder ist ja hier so eine Sache. Es könnte auch Schwester sein, oder aber, wenn sie ihn so ansah, etwas ganz, ganz anderes. Diese Gedanken behielt sie aber aus gutem Grunde für sich. Federle sah Kiki beim Anstoßen tief in die Augen und sein Du schien ihm auf der Zunge zu zergehen. Dann teilte er ihr überflüssigerweise noch mit, dass er der Fritz sei, mit IE und TS bitte, und dann holte er sich noch den Du-Kuss, wie er ihn nannte. Ach, dieser Fritz, wie er jetzt für sie hieß, der wusste schon, wie man es machen musste, um zum Ziel zu kommen. Irgendwie fand sie das Ganze ja auch etwas zum Schmunzeln. Er war ja ein unglaublicher Charmeur und es war sicher schwer, nicht auf ihn hereinzufallen. Sie merkte selbst, wie sie sich in seiner Gesellschaft durchaus wohlfühlte. Sie plauderte noch ein bisschen über den Fall und darüber, wie es Kiki in Ulm und speziell in Zöflingen gefalle. Als die Pizza verspeist war, drängte Kiki zum Aufbruch. Der Wirt bot noch ein weiteres Glas Wein an, das die beiden dankend ablehnten. Sie mussten noch radeln und das kleine Glas hatte schon gereicht. Kiki nahm noch eine Flasche Rotwein mit nach Hause, falls Frau Zimmermann doch noch zu später Stunde an ihre Türe klopfen würde. Buonasera, rief der Wirt ihnen nach, als sich seine beiden letzten Gäste vor der offenen Türe verabschiedeten. Einen Abschiedskuss, den Federle unbedingt noch gerne zur Abrundung, wie er sagte, gehabt hätte, versagte ihm Kiki lachend und weg war sie.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.